Waldemar sagte, sag noch mal ein paar Worte zu dir selber. Markus Till ist mein Name, ich komme aus dem Schwabenland, hört man mir sicher an. Weil im Schönbuch ist der Ort, wo ich wohne, das liegt so zwischen Böblingen und Tübingen. Und ich bin da in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv, bin da im Kirchengemeinderat. Meine Frau und ich sind da engagiert in verschiedenen Bereichen der Gemeinde. Und ich habe dazu so ein bisschen übergemeindlich ein paar Dinge am Laufen. Einen Blog schreibe ich seit längerem, einen Podcast und ein Buch gibt's von mir. Und vielleicht haben manche von euch schon davon gehört, was es da von mir zu sehen und zu hören gibt im Internet. Wenn nicht, dann sage ich jetzt ganz selbstbewusst, schaut mal rein und guckt, was es da so gibt. Ja, als Waldemar gesagt hat, kannst du kommen und bei uns predigen, habe ich meine Frau gefragt, du soll ich das machen? Und sie guckt mich an und sagt, also wenn diese Gemeinde fragt, selbstverständlich gehst du dahin. Dieser Gemeinde helfen wir gern, weil immer, wenn wir hier waren, wir haben uns so, so wohl gefühlt bei euch. Es war uns immer eine große Freude, bei euch zu sein. Und auch aus der Ferne haben wir ja mitgekriegt, welche gute Botschaft hier bei euch gepredigt wird. Und deswegen bin ich wirklich sehr gerne gekommen. Auch weil ich einfach spüre, hier in dieser Gemeinde gibt es eine große Liebe zu Gottes Wort. Und das ist eine Sache, die mich treibt, die mich umtreibt, die mich bewegt, dass ich glaube, eine neue Liebe zu Gottes Wort ist etwas, was die Kirche Jesu so dringend braucht heute in dieser Zeit. Wenn es verwirrender wird draußen in unserer Gesellschaft, braucht die Gemeinde Jesu das Wort Gottes als Orientierung dringender denn je. Und wenn es dunkler wird draußen in unserer Gesellschaft, dann kann die Kirche Jesu umso heller strahlen und leuchten, je mehr sie im Licht des Wortes Gottes verwurzelt ist. Und deshalb wirklich, ich bin sehr, sehr gern hierher gekommen heute. Kompliment euch auch, dass ihr so eine lange Lesung jetzt ertragen habt. Ich habe das gerade eben erst kürzlich gehört, was für eine wichtige, gute, alte Tradition zu allen Zeiten in den Gemeinden es war, aus dem Wort Gottes vorzulesen. Und irgendwie stirbt es ein bisschen aus, scheinbar, dass man das tut. Schön, dass ihr diese Tradition weiterführt, dass aus dem Wort Gottes im Gottesdienst vorgelesen wird. Ich finde, das ist eine ganz wertvolle Sache. Und weil ich weiß, dass hier das Wort Gottes geliebt wird, habe ich mich auch getraut, heute eine Predigt zu machen, die fünf Kapitel in der Bibel abdeckt. Da würde ich mich nicht überall trauen, aber hier bei euch dachte ich, das geht, das kann man machen. Und ihr habt schon gehört in der Lesung, worum es geht. Es geht um den König Hiskia. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was da geschieht, was da beschrieben wird im Wort Gottes, von ganz, ganz großer Aktualität ist. Ich habe das ausgewählt, weil ich wirklich glaube, dass das Thema, das hier angesprochen wird, auf Gottes Agenda ganz, ganz oben steht und weil ich wirklich glaube, dass die Kirche Jesu genau diese Botschaft heute ganz besonders braucht. Also lasst uns gemeinsam reinschauen in Gottes Wort und hören, was wir da lesen. Aber bevor wir auf Hiskia schauen können, also das, was wir gerade gehört haben, müssen wir noch ein Kapitel zurückgehen. Wir müssen noch mal einmal gucken, was war denn der Ausgangspunkt, wie sah es denn aus in der Zeit, als Hiskia König wurde. Und vor Hiskia war ein Mann König mit dem Namen Ahas. Und da lesen wir in Kapitel 28, dieser Ahas tat nicht, was dem Herrn gefiel, wie sein Stammvater David es getan hatte. Und ja, er tat nicht, was Gott gefiel. Was hat das praktisch bedeutet? Das hat bedeutet, dass dieser Ahas angefangen hat, überall in Israel Götzenbilder aufzustellen. Ja, die Bibel sagt wörtlich, unter jedem Baum wurde den fremden Göttern geopfert. Und in Jerusalem, an jedem Eck, steht in der Bibel, wurde fremden Göttern geopfert. Aber das war noch nicht genug. Ahas hat angefangen, die Einrichtungsgegenstände des Tempels zu zerschlagen. Er hat förmlich den Tempel geplündert, als eines Tages ein feindlicher König anrückte und Jerusalem bedroht hat, hatte er die Idee, ich nehme die ganzen Schätze aus dem Tempel, um ihn zu bestechen, dass er mir hilft im Krieg. Ja, wenn er gehört hat, dass andere Völker anderen Götzen geopfert haben und die waren siegreich im Krieg, dann hat er sich überlegt, ich muss diesen Götzen voll opfern und dann werde ich auch erfolgreich sein. Hat aber nicht funktioniert. Er war nicht erfolgreich im Krieg. Im Gegenteil, er hat viele Niederlagen erlitten. Umliegende Völker haben angefangen, Städte Judas einzunehmen, zu besiedeln. Das Gebiet wurde immer kleiner und es wurde auch nicht besser bis zu dem Tag, an dem Ahas starb. Und noch was steht da drin. Ahas hat angefangen, Götzen Weihrauchopfer zu bringen im Hinnom-Tal. Ich weiß nicht, die Israel-Kenner wissen das vielleicht. Das Hinnom-Tal bei Jerusalem ist in der Bibel zum Sinnbild für die Hölle geworden. Und es hat auch einen guten Grund. Ahas hat dort, so steht es da, seinen Sohn für die Götzen durchs Feuer gehen lassen. Und das heißt letztlich nichts anderes. Er hat da Menschenopfer gebracht. Er hat sogar seinen eigenen Sohn diesen Götzen geopfert. Also es waren wirklich höllische Zustände in Juda. Und wenn wir heute manchmal so denken, boah, ist so schlimm, die Menschen sind so weit von Gottes Wort weg und achten immer weniger auf die guten Gebote Gottes. Ja, wir können ja lesen in der Bibel, es gab Zeiten, da war es noch schlimmer. Tatsächlich noch viel schlimmer als heute. In Juda war buchstäblich die Hölle los. Man muss es so deutlich sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es dir so gehen sollte wie mir, dass du manchmal entmutigt bist, dass du manchmal denkst, oh, die Leute hören nicht mehr auf Gottes Wort, es ist ihnen nicht nur egal, sie haben regelrechte Aversionen dagegen. Wie sollen wir denn da noch Gemeinde bauen? Wie sollen wir denn dieses Land mit dem Evangelium erreichen? Das geht doch gar nicht. Bei dieser Atmosphäre in unserem Land, die so gegen das Evangelium gerichtet ist. Also wenn es dir so geht wie mir, dass ich manchmal hoffnungslos bin und denke, das ist ja alles nicht möglich, dann ist es gut, dir diese Kapitel im zweiten Chronikbuch anzuschauen, weil hier kannst du lesen, dass das, was in unseren Augen hoffnungslos aussieht, in Gottes Augen überhaupt nicht hoffnungslos ist. Ja, das, wo wir denken würden, die Menschen sind so weit weg von Gott, da geht gar nichts mehr. Da sagt Gott, ich habe Möglichkeiten, die Situation zu verändern und sogar schnell zu verändern, sagt die Bibel hier. Es ging schnell, dass sich alles verändert hat. So, wenn du manchmal hoffnungslos bist, dann ist diese Predigt heute für dich und dann ist dieser Bibeltext heute für dich. Also lasst uns jetzt anschauen, was passierte, als Ahas gestorben war und als Hiskia König wurde. Wir haben das ja vorher gelesen oder wir haben das in dieser Lesung gehört und es läuft zu auf diesen letzten Vers, den möchte ich nochmal lesen. Und Hiskia und das ganze Volk freuten sich sehr über das, was Gott für das Volk getan hatte, denn alles war sehr schnell gelungen. Also hier haben wir diese Aussage, es ist erstaunlich schnell gegangen, selbst die größten Optimisten hätten nicht geglaubt, dass sich eine so verfahrene Situation so schnell verändern kann. Aber hier in diesem Vers steht gleich noch ein ganz entscheidender Schlüssel für diesen ganzen Text, den wir heute betrachten. Hier steht nämlich, Hiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott für das Volk getan hatte. Moment mal. Was hat Gott überhaupt getan? In diesem ganzen Kapitel steht kein Wort drüber, dass Gott irgendwas gemacht hätte. Ja, dass Gott irgendwas fürs Volk gemacht hätte. Hiskia hat was gemacht. Hiskia hat im Tempel aufgeräumt. Hiskia hat gesagt, wir machen die Tore des Tempels wieder auf. Hiskia hat gesagt, wir opfern wieder, wir setzen die Anbetung wieder ein. Und dann die Leviten haben gemacht und die Priester haben gemacht, haben das getan, was ihnen befohlen wurde, was in Gottes Wort steht. Sie haben wieder geopfert, sie haben wieder Musik gemacht, sie haben Gott wieder angebetet. Ja, und trotzdem steht hier nicht, dass die Leute sich gefreut hätten an ihren Werken, sondern die Leute haben sich gefreut an dem, was Gott getan hat für das Volk. Und ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Wenn die Christusgemeinde Emmendingen wächst, wenn hier Menschen zum Glauben kommen und sich taufen lassen und neu der Gemeinde hinzugefügt werden, dann ist es zuerst und zuletzt ein Werk Gottes. so wichtig all die Dienste sind, ja, die Leviten und die Priester, das war alles wichtig und notwendig, was gemacht haben. Und wir wissen alle, Gemeinde zu bauen, das ist Arbeit, das ist viel Arbeit, da gibt's viel zu tun, die unterschiedlichsten Dinge. Und die sind auch alle wichtig, die sind nicht nur wichtig, die sind notwendig. Und was für ein Segen, die vielen Gaben zu sehen, die hier dazu beitragen, dass zum Beispiel diese Veranstaltung hier heute möglich ist. Aber am Ende tut Gott das Entscheidende. Und es ist so wichtig, dass wir uns diese Wahrheit ganz, ganz tief ins Herz reinsenken lassen. Es ist so wichtig, dass wir das niemals vergessen, dass Gott das Entscheidende tut, weil wir so schnell in dieses Denken hineinrutschen, wir könnten die Gemeinde zum Wachsen bringen. Und wir brauchen nur die besten Methoden, um die Gemeinde zum Wachsen zu bringen, und dann wird es klappen, weil das hat dort und dort ja auch geklappt und dann wird es bei uns auch klappen. Und ich sage hier überhaupt nichts gegen gute Methoden. Gute Methoden sind gut. Und oder bessere Technik zu haben und schönere Gottesdienste zu haben, das ist alles gut, das ist sehr gut. Ich bin ein Fan davon. Nur wenn die Methoden sich in die Mitte drängen und wenn es anfängt, dass wir den Methoden mehr vertrauen, als dass wir Gott vertrauen, dann bekommen wir ein Problem. Wenn die Methoden das Ding sind, auf die wir unsere Hoffnung setzen, dass deswegen die Gemeinde wächst, dann haben wir ein Problem. Denn dann vergessen wir das wichtigste, immer gültige Grundprinzip im Reich Gottes. Und dieses wichtigste Grundprinzip heißt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Kennt ihr vielleicht? An Gottes Segen ist alles gelegen. Und genau das bringt uns dieser Bibeltext hier so nahe. Ja, Hiskia hat ja ganz bestimmt mitbekommen, als er noch jünger war, was alles schief läuft in seinem Land. Ja, er hat das mitbekommen, es läuft nicht gut im Krieg. Er hat das mitbekommen, wir verlieren die Städte, unser Gebiet wird immer kleiner. Und er hat sich bestimmt Gedanken gemacht, eines Tages werde ich König sein, was muss ich denn besser machen? Was muss ich anders machen, damit der Laden hier endlich mal wieder läuft? Und naheliegend wäre, sich zu überlegen, ja gut, also ich sehe ja hier unsere Verwaltung. Katastrophe. Ja, viel zu bürokratisch. Da muss mal endlich jemand durchgehen und das neu organisieren. Und dann unsere Armeen. Hast du gesehen, was die für Schwerter haben? Total stumpf. Ja, und die Wagen, die fallen auseinander, kaum dass jemand draufsteht. Da muss jemand mal rangehen. Wir brauchen eine gescheite Ausrüstung. Und Kriegstaktik. Mein Vater, der hat auch wirklich gar keine Ahnung. Es ist ganz schlimm. Ja, und hast mal eine Rede von ihm gehört? Also ich brauche auf jeden Fall dann mal eine gute Rhetorikschulung, damit ich endlich mal motivierende Ansprachen halten kann. Sonst sind die Soldaten, die sind schon fertig, bevor es überhaupt losgeht. Hätte er sich alles überlegen können. Ja, und bevor du jetzt sagst, was ist das für ein Quatsch, denk mal drüber nach, wie wir heute auf unsere Politiker schauen. Ja, es sind genau die gleichen Kriterien, die wir von unseren Politikern erwarten. Wir erwarten, dass sie endlich mal rangehen und die Verwaltung besser organisieren und dass sie endlich mal die Wirtschaft auf Vordermann bringen, dass endlich mal die Mieten wieder runtergehen und. Und ich fürchte, ich ahne, dass es damals an sich nicht so viel anders war. Auch die Leute damals haben sich überlegt, was müssen wir tun, damit es hier besser läuft. Die Leute damals, die Soldaten haben sich ganz bestimmt überlegt, was bräuchten wir, was müssten wir tun, damit wir hier mal wieder siegreich vom Schlachtfeld gehen. Das ist nicht ungewöhnlich. Aber Hiskia hat offensichtlich etwas verstanden. Er hat verstanden, dass am Ende an Gottes Segen alles gelegen ist. Und genau das hat er seinen Leuten vermittelt. Ja, ich lese hier nochmal Vers 6. Da sagt er, unsere Vorfahren waren dem Herrn untreu und taten, was unserem Gott missfiel. Deshalb ist der Herr auf Juda und Jerusalem zornig geworden. Und unsere Vorfahren sind deshalb in der Schlacht gefallen. Er hat gesagt, lag gar nicht an den stumpfen Schwertern, lag gar nicht an den Wagen, die nicht intakt waren, lag gar nicht an der falschen Taktik. Der Grund war, dass wir das Wichtigste nicht mehr zum Wichtigsten gemacht haben, nämlich, dass wir Gott aus dem Blick verloren haben. Dass wir uns nicht mehr an ihm orientiert haben, dass wir uns nicht mehr an seinem Wort orientiert haben. Genau, das ist ja die Botschaft insgesamt in den Chronikbüchern. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Chronikbücher durchgelesen hast. Zweiter Chronik liest sich ja erstmal nicht ganz so spannend. Ja, es liest sich eher so wie spröde Geschichtsschreibung. Da kommt ein König nach dem anderen und beim einen König läuft's gut und beim anderen läuft's schlecht. Der eine hat Erfolg, der andere hat keinen Erfolg. Und du könntest denken, ja, so what? Also was soll mich das jetzt interessieren, wie es damals bei den Königen so gelaufen ist? Was soll ich da damit anfangen? Ich lese doch lieber wieder andere Texte in der Bibel. Aber warte mal. Wenn du genauer drüber nachdenkst, dann haben diese Texte in den Chronikbüchern eine ganz seltsame und sehr herausfordernde Botschaft. Denn ganz bestimmt haben sich die Chronisten auch gefragt, warum war das denn so? Warum war es beim einen König erfolgreich? Warum hatte der eine König Erfolg im Krieg und das Volk, dem ging's gut und war Wohlstand im Land? Und beim anderen König war es andersrum. Niederlagen, schlechte Ernten, dem Volk geht's schlecht. Warum war es mal so? Was war so? Und das Seltsame ist, dass die Chronikbücher sich überhaupt nicht dafür interessieren, wie die Armee intakt war oder wie die Verwaltung drauf war oder ob der König ein guter Motivator war. Das hat die Chronisten 0,0 interessiert. All das, was wir so auch unseren heutigen Politikern abverlangen würden, was die alles gut können müssen, was die alles verstanden haben müssen, es hat die Chronisten nicht interessiert, sondern sie haben sich letztlich nur für eine Frage interessiert. Tat dieser König, was Gott gefiel oder nicht? Jeder Bericht von jedem König geht mit dieser Feststellung los. Er tat entweder, was Gott gefiel, oder er tat was nicht, was Gott gefiel. Und mit der Zeit weißt du schon, je nachdem, was da am Anfang steht, ob er tat, was Gott gefiel oder nicht, dann kommt entweder eine Erfolgsgeschichte oder es kommt eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen. Die Chronisten waren überzeugt, dass dieser eine Punkt war der entscheidende Punkt. Ja, das, wo wir heute sagen würden, das darf uns gar nicht interessieren. Das Religiöse bei den Politikern ist Privatsache. Das darf uns gar nicht beeinflussen. Das war aus Sicht der Chronisten der einzige wichtige Punkt überhaupt. Und ich finde, das ist eine ziemlich radikale Botschaft in diesen Chronikbüchern, eine ziemlich herausfordernde Botschaft, auch für uns Christen heute, weil, ich weiß nicht, wie das bei euch Baptisten so ist. Bei uns in der evangelischen Kirche ist es so, alle sind ziemlich beunruhigt, viele Kirchenaustritte, die Leute gehen alle weg und es gibt eine Synode nach der anderen und dann fragt man sich, was können wir tun? Was können wir tun dagegen, dass die Leute uns nicht mehr davonrennen? Und dann haben die Leute Ideen. Die Kirche muss digitaler werden. Wir brauchen Influencer im Internet. Wir brauchen kulturell angepasstere Gottesdienste, damit die Leute sich da besser einklinken können. Vielleicht sollten wir gestaffelte Angebote machen bei der Kirchensteuer, damit die Leute nicht wegen Geld austreten und so weiter. Gibt's immer neue Ideen. Und ich will das gar nicht schlecht machen. Ja, vieles davon sind wirklich gute Ideen, sinnvolle Sachen. Aber ich muss es euch bekennen. Ich habe keine Hoffnung, dass es eine Trendwende geben kann bei uns, solange unsere Kirche nicht diesen Fokus findet, der uns hier im Buch Chronik so deutlich, so überdeutlich gemacht wird. Ich habe keine Hoffnung für meine Kirche, solange wir nicht verstehen und drauf uns neu fokussieren, dass das Wichtigste sein muss, nämlich Gott und sein Wort, dass wir ihn in die Mitte nehmen, dass wir die Anbetung Gottes wieder einsetzen, dass wir anfangen, wieder auf Gott und sein Wort zu hören. Solange das nicht der Fall ist, fürchte ich, dass alle Influencer im Internet und Digitalisierung und kulturell modernisierte Gottesdienste uns nicht wirklich weiterbringen werden. Mir ist es mal noch so deutlich geworden, was wir da ändern müssen, welchen Paradigmenwechsel wir da brauchen bei einer Gremiensitzung bei uns in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt, dass immer mal wieder der Leitungskreis der Gemeinde zusammensitzt. Bei uns heißt es Kirchengemeinderat und wir hatten damals so eine Kirchengemeinderatssitzung, die habe ich nie vergessen. Ich will gleich sagen, das war keine schlechte Sitzung, ich will da niemanden kritisieren. Ja, aber es war irgendwie typisch. Wir hatten einen hochrangigen Gast in unserer Sitzung und der ist gekommen, der wollte mal gucken, wie es in unserer Gemeinde so läuft. Und ich hatte den Job am Anfang, bevor es losgeht, einen Impuls zu machen. Ja, wir Christen, wir sagen das ja so. Bevor es losgeht, kommt noch ein Impuls. So als ob der Impuls noch gar nicht das wirkliche, wichtige, richtige wäre. Also gut, ich habe den Impuls gemacht und ich habe darüber berichtet, dass wir eine lebendige Jugendarbeit haben in unserer Gemeinde. Ja, Kinderkirche, Jugendarbeit läuft bei uns, viele Kinder, viele Jugendliche. Und ich habe gesagt, das ist toll, aber ich habe Sorge. Ich habe gesagt, ich frage mich, warum kommen die jungen Leute? Kommen die wirklich, weil sie Jesus nachfolgen wollen? Oder kommen sie halt, weil da flottes Programm ist und weil die anderen kommen, dann muss man auch mitgehen. Ja, man muss ja immer da sein, wo die Mehrheit ist. Warum kommen die eigentlich? Und ich habe gesagt, wir müssen eins verstehen, so toll unsere Jugendarbeit ist, aber einen nachhaltigen Erfolg werden wir erst erzielen, wenn unsere jungen Leute anfangen, sich selber im Wort Gottes zu verwurzeln und selber Kraft zu schöpfen aus einer selbstgelebten Jesus-Beziehung. Erst wenn unsere jungen Leute anfangen, geistliche Selbstversorger zu werden, dann haben wir einen nachhaltigen Erfolg erzielt. War ich fertig mit meinem Impuls und dann hat unser Gast übernommen, hat gesagt, vielen Dank, und dann hat er gesagt, und jetzt kommen wir von den weichen zu den harten Themen, hat er gesagt. Und die harten Themen waren dann Finanzen, Gebäude, Mitarbeitersituation, was sind die Veranstaltungen, die als nächstes kommen. Und ich habe die ganze Zeit diesen Eingangssatz nicht vergessen. Wir wechseln jetzt von den weichen zu den harten Themen. Ich habe mich gefragt, sind das wirklich die harten Themen? Wird sich die Zukunft unserer Gemeinde wirklich an unseren Finanzen entscheiden? Wird sich die Zukunft unserer Gemeinde wirklich an unseren Gebäuden entscheiden und an den Veranstaltungen? Und ich bin mehr davon überzeugt, nein, daran wird sich die Zukunft unserer Gemeinde nicht entscheiden. Das wirklich harte Thema ist das, was wir so oft als das weiche Thema empfinden. Das wirklich harte Thema ist das Wort Gottes und das Hören auf sein Wort und Gott in die Mitte zu nehmen. Daran entscheidet sich die Zukunft unserer Gemeinde. Und wir werden keinen Turnaround sehen, wenn wir diesen Fokus nicht bekommen. Weil das Wort Gottes und das Hören auf sein Wort und ihn in die Mitte zu nehmen, das ist der Game Changer, den unsere Kirche und der die Gemeinden wirklich nachhaltig nach vorne bringen kann. Genau das lernen wir aus diesem Wort, aus diesem Buch, aus der zweiten Chronik. Ich sehe das auch übrigens nicht nur in diesem Buch im Alten Testament. Mich beeindruckt es auch so sehr in der Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Apostel, die Kirche war gerade gegründet, es war gerade Pfingsten gewesen. Und die Apostel haben diese wachsende, dynamische Bewegung geleitet. Und jeden Tag kamen Leute dazu und es war chaotisch, und mit der Zeit gab es dann auch Probleme und Leute wurden vergessen und es sind Dinge nicht gut gelaufen, und Leute kamen zu den Aposteln und haben gesagt, oh Leute, ihr müsst euch kümmern, da laufen Dinge nicht gut. Und die Apostel haben dann nicht gesagt, ey, bleibt uns vom Leib, dieser Kram interessiert uns nicht. Nee, die haben das schon ernst genommen. Das war schon wichtig für die Apostel, aber sie haben gesagt, dann müssen wir Leute einsetzen, die sich darum kümmern. Wir setzen jetzt Diakone ein, damit wir, die Apostel, Zeit für das Wichtigste haben. Und lasst mich das kurz lesen. Was war für die Apostel das Wichtigste? Sie haben gesagt, wir müssen Diakone einsetzen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Das war für sie das Wichtigste. Gebet und Gottes Wort, weil sie wussten, an diesen Dingen entscheidet sich alles. Weil sie wussten, diese junge, dynamische, chaotische Bewegung, die hat nur dann Zukunft, wenn wir diesen Fokus behalten. Gebet und Gottes Wort, Gott in die Mitte zu nehmen, ihn anzubeten, auf sein Wort zu hören, nur dann hat das, was wir hier tun, Zukunft. Und gerade Gottes Wort, das wird hier auch so deutlich im zweiten Chronikbuch, wenn wir Vers 15b nochmal uns anschauen, da lesen wir, das habt ihr vorher gehört, sie begannen das Haus des Herrn zu reinigen, und zwar nicht irgendwie, sondern wie der König es gemäß dem Wort des Herrn angeordnet hatte. Das heißt also, für Hiskia war es so wichtig, nicht irgendwie jetzt mal wieder was Neues zu machen, sondern er hat gesagt, wir müssen es genau so machen, wie es im Wort Gottes steht. Ja, und das war nicht nur der Fall bei der Reinigung des Tempels, bei den Opfern, auch bei der Musik hat er das gesagt. Das ist hier in Vers 25 steht, dann ließ König Hiskia die Leviten mit Zimbeln, Harfen und Zittern im Haus des Herrn Aufstellung nehmen, wie es der Herr geboten hatte. Und da wird eine Haltung deutlich. Da wird deutlich, Hiskia hat verstanden, Erweckung und neuer Aufbruch geschieht nicht irgendwie, sondern Erweckung und neuer Aufbruch geschieht nur nach den Regeln von Gottes Wort. Wenn wir Gott in die Mitte nehmen, dann können wir nicht irgendwie machen, was wir wollen, sondern dann geht es nur so, wie Gott sich das vorstellt. Gottes Wort ist so entscheidend und die Orientierung an Gottes Wort ist so entscheidend, wenn wir sehen wollen, dass ein neuer Aufbruch geschieht, dass eine neue Erweckung geschieht. Und deshalb möchte ich euch so dringend ermutigen, gerade auch ihr jüngeren Leute, so toll, dass ihr da seid, ich möchte euch so sehr ermutigen, in diesem Buch hier zu lesen. Also ich bin jetzt auch nicht mehr ganz der Allerjüngste, aber ich muss euch sagen, manchmal gab es Zeiten in meinem Leben, da habe ich auch gekämpft. Ja, die Bibel hat ja auch ein paar Texte, die sind in etwa so spannend wie ein Telefonbuch, das stimmt. Aber Leute, meine Liebe zu diesem Buch, sie ist immer größer geworden. Meine Begeisterung, meine Ehrfurcht vor diesem Buch, sie wächst immer noch weiter. Und ich möchte euch so sehr ermutigen, verwurzelt euch in diesem Buch. Fangt an, es zu eurer Gewohnheit zu machen, in diesem Buch zu lesen. Und es ist so wichtig, dass ihr nicht einzelne Verse lest nur, sondern ihr müsst die großen Linien in diesem Buch entdecken. Ihr müsst die großen roten Fäden entdecken, die es in diesem Buch gibt. Und dafür ist es wichtig, dass ihr mit diesem Buch das tut, was man normalerweise immer mit Büchern tut. Man liest es von vorne bis hinten. Du kannst ja im Neuen Testament anfangen, wenn du möchtest, aber gerne auch bei 1. Mose 1. Lies es dir durch, denn dieses Land und Gottes Volk, die Kirche Jesu, braucht nichts mehr als Menschen und bitte auch vor allem junge Menschen, die verwurzelt sind in diesem Buch. Wenn du ein Mensch sein möchtest, der nicht verändert wird von dieser Welt, sondern der die Welt verändert, dann musst du verwurzelt sein in diesem Buch. Und dieses Land braucht auch Menschen, die nicht mehr verführbar sind, weil der Maßstab von diesem Wort so tief in ihren Innen verankert ist, dass sie schnell merken, ob etwas gut ist oder ob etwas nicht gut ist, weil sie immer gleich den Vergleich haben mit dem, was in diesem Wort hier steht. Also seid ermutigt. Ich sag euch, je tiefer ihr drinsteckt, umso mehr wächst die Freude, sich mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Umso mehr gehen einem ständig neue Welten auf. Und es ist eine Freude. dieses Buch, die Schätze, die da drin stecken, kennenzulernen und für sich zu heben. Sei da drin ermutigt. Und wenn du drin gelesen hast, dann fang gleich an, damit es auch weiterzugeben. Fang an, mit anderen drüber zu sprechen. Ja, du musst da dafür keine Theologie studiert haben. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich habe auch keine Theologie studiert. Ja? Und mich ärgert es regelrecht, dass es manchmal Theologen gibt, die so dieses Bild vermitteln, um dieses Buch zu verstehen, musst du an die Universität gehen, um Bibelwissenschaft zu studieren. Ja, und dann gehen die Leute an die Universität studieren und dann verstehen sie dieses Buch erst recht nicht mehr. Nein, du musst nicht Theologie studiert haben. Nein, du musst nicht unbedingt die alten Sprachen können, so gut es ist, wenn man die kann. Du kannst dieses Buch auch so verstehen, denn in allen wichtigen und zentralen Themen ist dieses Buch sonnenklar, einfach und gut für jeden Menschen zu verstehen. Deshalb fang an, es zu lesen und fang an, weiterzugeben, was du da drauf verstanden hast. Genau nichts anderes mache ich heute Morgen. Ja, das, was ich hier tue, ist keine Raketenwissenschaft. Das ist einfach nur Gottes Wort lesen, Gottes Wort ernst nehmen, Gottes Wort weitergeben. Mach es genau so. Fang an, es genau so zu machen und erlebe, dass dieses Wort Kraft hat. Dieses Wort hat Kraft, Menschen zu verändern, Situationen zu verändern. Ich will euch Mut machen, euch dieses Wort in euch verwurzeln zu lassen und es auch mutig weiterzugeben, alles, was du aus diesem Wort verstanden hast. Und dann glaube ich, wenn wir anfangen, das zu tun, werden auch wir erleben, dass es schnell eine Veränderung gibt. Ich habe ja diese Predigt überschrieben mit dem Titel Die schnelle Erweckung. So, was wir jetzt hier gesehen haben im Kapitel 29, ehrlich gesagt, es ist noch keine Erweckung. Es sind ja nur ein paar wenige Leute, die da am Ende im Tempel Gott anbeten, Opfer bringen. Und Erweckung ist eigentlich was anderes. Erweckung heißt, dass plötzlich viele Menschen anfangen, neu nach Gott zu fragen, neu Gott zu suchen. Erweckung heißt, viele Menschen kehren um zu Gott, geben ihr Leben Gott und die Gemeinden fangen auf breiter Front wieder an zu wachsen und Christen fangen an, nicht nur Konsumenten zu sein, sondern fröhlich mitzuarbeiten, zu spenden, Opfer zu bringen, selber Zeugen zu sein, damit das Evangelium läuft und viele Menschen diesen Gott kennenlernen. Das ist Erweckung. Haben wir hier noch nicht, deswegen müssen wir noch in das nächste Kapitel schauen, in das Kapitel 30, denn Hiskia fasst einen Entschluss und da wird's jetzt richtig spannend. Lasst mich euch das kurz vorlesen. Was macht Hiskia? Er sagt, nun ließ Hiskia ganz Israel und Juda zusammenrufen und auch Ephraim und Manasse durch Briefe einladen, zum Haus des Herrn in Jerusalem zu kommen, um das Passa des Herrn, des Gottes Israel, zu feiern. Und auf Befehl des Königs zogen Boten in ganz Israel und Juda umher. Sie hatten Briefe des Königs und seiner führenden Männer bei sich, in denen stand, ihr Israeliten kehrt um zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Also Hiskia sagt, es reicht nicht, dass wir paar Männer hier im Herzen von Jerusalem anfangen, das Richtige zu tun. Ganz Israel muss mitmachen. Alle sollen es hören. Wir laden alle ein, mit dabei zu sein. Und die Boten ziehen los, gehen überall umher in Israel. Ja, Israel war ja geteilt in das Nordreich Israel und dann gab es im Süden dieses Reich von Juda, wo Hiskia König war. Aber sie gehen überall rum und sie laden überall die Israeliten ein, mitzumachen, mit dabei zu sein. Und jetzt ist total spannend, wie werden die Leute reagieren, wenn sie eingeladen werden? Und hört zu, wie sie reagiert haben. Die Boten zogen von Stadt zu Stadt, durch Ephraim und Manasse bis nach Sebulon, doch die meisten Menschen lachten nur über sie und verhöhnten sie. Lediglich einige Leute aus Asser und Manasse und Sebulon zeigten Reue und zogen nach Jerusalem. Zur gleichen Zeit legte Gott seine Hand auf das Volk von Juda und weckte in den Menschen den gemeinsamen Wunsch, dem Befehl des Königs und seiner Männer zu folgen, wie es dem Wort des Herrn entsprach. Also was für ein Unterschied. Die Boten ziehen los und in den meisten Gebieten lachen die Leute. Sie verhöhnen die Boten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, okay, das kommt mir bekannt vor. Ja, das ist jetzt nicht überraschend, sondern so kenne ich das. Ja, die Leute sind ablehnend. Ja, dem Evangelium weht ein immer stärkerer Wind entgegen und wir trauen uns schon gar nicht mehr, die Leute auf Gott überhaupt anzusprechen oder sie in Gottesdienst einzuladen, weil wir wissen ja schon von vornherein, das wird nichts, ja, die Leute werden nicht drauf hören. Also das kennen wir. Aber in Juda ist es anders. In Juda ist die Reaktion sehr positiv und die Leute gehen auf die Botschaft der Boten ein. Und jetzt ist die große Frage, was macht den Unterschied? Warum ist es in einem Fall überhaupt nicht erfolgreich, was Hiskia macht, und im anderen Fall ist es total erfolgreich? Und der Chronist hat hier eine sehr klare Erklärung, die müssen wir kennen. Der Chronist schreibt, zur gleichen Zeit legte Gott seine Hand auf das Volk von Juda und weckte in den Menschen den Wunsch, dem Befehl des Königs und seiner Männer zu folgen, wie es dem Wort des Herrn entsprach. Gott legte seine Hand auf das Volk. Und da sehen wir das Prinzip von Erweckung jetzt ganz, ganz deutlich. Ja, diese Boten sind wichtig, dass sie rumgehen. Und so ist es auch wichtig, dass wir heute zu den Menschen gehen, dass wir mit Menschen sprechen, dass wir aktiv sind. Das ist wichtig. Aber dieses Wort sagt sehr klar, entscheidend ist am Ende, dass Gott seine Hand auf Menschen legt. Und wo Gott das macht, da werden Menschen aufgeweckt. Die Hand Gottes weckt Menschen auf. Und so geschieht Erweckung. Erweckung ist am Ende nicht unser Werk, es ist Gottes Werk. Gott tut das Entscheidende, wenn es einen Aufbruch gibt. Jetzt ist allerdings die Frage, warum macht Gott das hier in Juda? Und warum macht das nicht im Nordreich Israels? Kann man sich fragen. Ich bin überzeugt, es liegt dran, dass im Herzen von Juda ein paar Männer die richtige Entscheidung getroffen hatten. Im Herzen von Juda hatten einige Leute gesagt, wir fangen an. Wir machen das Wichtigste wieder zum Wichtigsten. Wir nehmen Gott in die Mitte und wir hören auf sein Wort. Und deswegen, so sehr es stimmt, dass wir Erweckung nicht machen können, so wenig glaube ich aber auch, dass es allein Gottes Sache ist und dass wir halt einfach warten müssen, bis Gott sich das irgendwann mal überlegt und vielleicht gnädigerweise vielleicht dann doch mal eine Erweckung schickt. Nein, entscheidend ist, dass wir anfangen, das Richtige zu tun, dass wir anfangen, Gott in die Mitte zu nehmen und auf sein Wort zu hören. Und es waren damals nur wenige Leute und es hat gereicht, dass Gott seine Hand auf dieses ganze Volk gelegt hat und dass diese Erweckung begonnen hat. Deswegen lasst uns anfangen, lasst uns nicht sagen, ja, wenn Gott nichts macht, können wir auch nichts machen. Nein, wir können anfangen, auf Gott zu hören, auf sein Wort zu hören und dann tut Gott das, was wir nicht tun können, dann tut Gott das Entscheidende. Lasst uns jetzt schauen, was der Effekt ist. Ich finde es so herrlich, so überwältigend, das zu lesen, was dann passiert ist. Ich lese es euch kurz vor. Und so kam im zweiten Monat eine riesige Menschenmenge in Jerusalem zusammen, um das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Die Menschen machten sich dran, die Altäre aus der Stadt zu entfernen, rissen die Räucheraltäre nieder und schafften sie zum Bach Kidron. Und am 14. Tag des zweiten Monats wurden die Passahlämmer geschlachtet. Die Priester bekannten ihre Schuld und reinigten sich und brachten Brandopfer zum Haus des Herrn. Und so feierten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, voller Freude 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Jeden Tag sangen die Leviten und Priester das Loblied des Herrn, begleitet von den mächtigen Instrumenten des Herrn. 7 Tage dauerte das Fest und sie aßen und opferten Friedensopfer und dankten dem Herrn. Danach beschloss die ganze Gemeinschaft, das Fest noch weitere 7 Tage fortzusetzen. Und es herrschte großer Jubel in der Stadt, denn ein solches Fest hatte Jerusalem seit den Tagen Salomos nicht mehr erlebt. Das ist so typisch für Erweckungszeiten, ja. Wenn keine Erweckung ist, dann ist der Gottesdienst immer zu lang und die Predigt ist zu lang und die Gebetsstunde ist zu anstrengend. Aber wenn Erweckung ist, ist es genau umgekehrt. Da ist das Fest rum und die Leute sagen, zu kurz, wir wollen Gott noch länger feiern. Ja, wir wollen gern noch mehr hören, wir wollen noch mehr singen, noch mehr beten, weil Gottes Gegenwart ist einfach das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Es gibt nichts Erfüllenderes, nichts Befriedigenderes, nichts Schöneres, als in Gottes kraftvoller Gegenwart zu sein. Da ist Freude in der Gegenwart Gottes, da ist Jubel und Befreiung und Freiheit in der Gegenwart Gottes. Und wenn du das einmal geschmeckt hast, ja, dann ist es auch schön, mal in den Europapark zu gehen, wo ich jetzt gerade vorbeigefahren bin, oder ins Stadion, ist alles schön. Aber du sagst, ich habe was gefunden, das ist so viel besser und ich werde nicht aufhören, das zu tun. Das ist, was in Erweckungszeiten passiert und das ist was, was damals passiert ist und was heute genauso wieder passieren kann. So, ganz zum Schluss noch eins. Wir haben davon gesprochen, dass Ahas, es ging immer um Krieg und es ging immer um die Frage, wie können wir im Krieg bestehen? Ahas hatte da seine Strategien, die haben nicht funktioniert. Wie hat's jetzt Hiskia gemacht? Und das lesen wir in Kapitel 32, dass ein feindlicher König anrückt und Israel bedroht. Was hat Hiskia getan, als Kriegsbedrohung auf dieses Volk kam? Schön zu lesen. Hier lesen wir, da beteten König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, deswegen und flehten den Himmel an. Hiskia, was machst du da? Jetzt ist Kriegszeit. Da ist es jetzt Zeit, endlich mal auf das andere zu gucken. Schwerter schärfen, Wagen in Ordnung bringen, Kriegstaktik überlegen. Du hast jetzt keine Zeit zum Beten. Und so ist es oft bei uns auch, hey Leute, wir sind so beschäftigt mit all den vielen Dingen und dann bleibt am Schluss für das Entscheidende keine Zeit mehr. Ich bin mir sicher, Hiskia hat im Hintergrund tatsächlich sich um die Armee gekümmert. Wir hören das gleich noch. Hiskia hat sich um viele Dinge tatsächlich gekümmert, aber an der Stelle hat er wieder das Wichtigste zum Wichtigsten gemacht. Er hat gesagt, jetzt ist es Zeit zu beten. Und es ist so spektakulär, was Gott in der Antwort drauf tut. In der Antwort lesen wir da, und der Herr schickte einen Engel, der das Heer im Lager des Königs von Assur mit all seinen Befehlshabern und Obersten vernichtete. Und Sanherib musste gedemütigt den Rückzug in sein eigenes Land anziehen. Ja, Wahnsinn. Hiskia musste gar nicht mehr selber kämpfen. Gott hat das für ihn übernommen. Wie gut, dass Hiskia die richtige Priorität gesetzt hat. Wie viel Energie und Kraft und Verluste sind ihm erspart geblieben, weil er die richtige Priorität gesetzt hat. Und ich bin so überzeugt davon, dass es heute genauso ist, dass jede Stunde, die wir investieren, um zu beten, eine klug und eine sinnvoll investierte Stunde ist. Dass jede Stunde, die wir investieren, um demütig auf Gottes Wort zu hören, eine klug und sinnvoll investierte Stunde ist. Es ist einfach klug, im Sinne von einem guten, nachhaltigen Gemeindewachstum diese Prioritäten zu setzen. Ja, Hiskia hat noch, auch das möchte ich nur erwähnen, noch sehr viel mehr getan. Er hat sich dann gekümmert um Jerusalem. Er hat die Stadtmauern verstärkt. Er hat viele Gebäude errichtet, Türme errichtet. Er hat Tunnel errichtet auch. Die kannst du heute noch sehen, wenn du mal nach Jerusalem kommst. Kannst du durch den Tunnel gehen, den Hiskia noch bauen lassen hat. Also ein nachhaltiger Segen ist geflossen. Und ich finde es so schön, was hier der Chronist schreibt über den Hiskia. Da lesen wir, in allem, was er für das Haus Gottes tat und in seinem aufrichtigen Bemühen, das Gesetz und die Gebote zu halten, suchte Hiskia seinen Gott von ganzem Herzen. Und ihm glückte alles, was er unternahm. Das ist das Erfolgsprinzip, das uns hier nahegebracht wird. Gott in allem von Herzen zu suchen. Und dann steht hier, und dann glückt ihm alles, was er unternahm. So möchtest du Erfolg haben in deinem Leben. Möchtest du Erfolg haben in dem, was du tust? Der Chroniker hier schreibt dir, dann mach das genau, wie es Hiskia gemacht hat. Mach das Wichtigste zum Wichtigsten in deinem Leben. Beachte dieses Prinzip, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Nimm Gott und sein Wort in die Mitte deines Lebens, damit es auch bei uns schnell geht. Wir brauchen in unserem Land schnell Erweckung. Ja, in ein paar Wochen sind Bundestagswahlen, wir wissen nicht, wer ans Ruder kommt, aber ich sag euch schon jetzt, egal welcher Politiker da dran kommt, der wird die Probleme dieses Landes nicht lösen können, weil die Probleme unserer Gesellschaft liegen tiefer, als dass du sie mit ein paar anderen Gesetzen lösen könntest. Und was dieses Land im Tiefsten braucht, ist Erweckung. Und zwar eine schnelle Erweckung, damit die Menschen wieder nach Hause kommen zum Vater, damit die Menschen das Leben finden, ewiges Leben, Erlösung und Heilung finden durch Gott und damit die Menschen anfangen, sich wieder an diesen Geboten zu orientieren, durch die wir das Leben finden, durch die wir wieder lernen, wie wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft miteinander umgehen können, wie Gesellschaft Zukunft hat. Aber dafür brauchen wir Erweckung. Und ich jedes Mal, wenn ich Nachrichten höre, denke ich, oh Leute, wir brauchen schnell Erweckung. Das ist es, was uns retten kann. Und ich hoffe, ihr seid Menschen, die da sich das Richtige tun, die die richtigen Prioritäten setzen, wie Hiskia es gemacht hat. Und dann bin ich sicher, dann wird die Christusgemeinde Emmendingen wachsen und sie wird zu einem Hoffnungszeichen in unserem Land werden, damit auch andere neidisch werden und sehen, wo man sich an Gott und an seinem Wort orientiert, da ist Erfolg, da ist Segen, da ist Wachstum da. Und ich bin mir sicher, ihr habt einen Pastor, der wird nicht sagen, das ist, weil ich so ein toller Kerl bin, sondern Gott ist hier in unserer Mitte am Werk, weil wir uns an ihm und an seinem Wort ausrichten. Lasst uns das überall tun, in den Gemeinden, in den Kirchen. Lasst uns sein Wort und ihn selbst wieder in die Mitte nehmen. Ich würde gern noch mit uns beten zum Schluss. Jesus, wir preisen dich für dein Wort. Es ist wie wenn wir einen kostbaren Schatz heben, jedes kleine bisschen, das wir aus deinem Wort verstehen. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du uns ermutigst. Danke, dass du uns gerade rückst. Danke, dass du uns hilfst, dass wir das Wichtigste wieder zum Wichtigsten machen. Und wir bekennen dir, an deinem Segen ist alles gelegen. Es ist entscheidend, dass wir dich brauchen. Dich brauchen wir mehr als alles andere. Von dir sind wir durch und durch abhängig. Von deiner Gnade leben wir. Aus deinen Worten finden wir die Orientierung, die wir brauchen. Danke, dass du uns nicht fallen lässt. Danke, dass deine Treue uns gilt. Und danke, dass auch da, wo wir mal falsch gelaufen sind, uns du wieder suchst, uns wieder sammelst und wieder mit uns weitergehst. Danke, dass du Hoffnung und Zukunft für uns hast. Danke, dass für dich das unmöglich Scheinende doch möglich ist. Danke, dass du schnell die Dinge verändern kannst. Bitte, Herr, fang bei uns an. Fang in meinem Leben an. Fang in unserem Leben an. Und sei du unser Gott. Hilf uns, die falschen Dinge aus unserem Leben rauszuschaffen. Wir wollen dir folgen, wir wollen auf dich hören. Erfüll uns mit deinem Geist, der uns erneuert und der uns fähig macht, ein Leben zu führen, das du segnen kannst, sodass wir ein Segen sein können für diese Welt. Amen. Amen.